Ja, wir gehen gleich weiter in die Predigt und das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Predigt, weil ich im Grunde zwei kurze Predigten habe und im Grunde war jetzt das, was Esther gesagt hat, auch so die dritte kurze Predigt. Also es wird im Grunde dreimal das Gleiche gesagt werden, auf verschiedene Arten und Weisen, und ich möchte kurz zeigen, wie Gott mit uns redet, anhand von vier Punkten, eben durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen und durch prophetische Worte. Und prophetische Worte ist natürlich so eine Kombination aus Heiliger Geist und anderen Menschen. Die Liste ist nicht vollständig. Man kann auch sagen, durch äußere Umstände redet Gott zu uns und so weiter. Aber das sind erstmal die vier Hauptpunkte, die werde ich kurz nennen, erläutern. Und dann gucken wir uns einen kurzen Bibeltext an, der nochmal genau die gleichen Punkte macht. Also von daher ist es didaktisch so, ich hoffe, jeder von euch geht heute hier raus, ah, okay, so funktioniert das, ganz basic. Wichtig allerdings ist, dass dieses Reden Gottes, das ja mit Gott zu tun hat, sehr grundlegend ist, was für ein Gottesbild ich eigentlich habe. Wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? Und davon hängt es ab, ob ich überhaupt erwarte, dass er zu mir redet oder wie er das tut und ob ich das überhaupt will. Und ich stelle euch mal so die drei, vier Hauptvorstellungen von Gott auch in unserer Gesellschaft vor. Das eine, das nennt man so ein bisschen den Uhrmacher-Gott. Das hat sich so in den letzten 300 Jahren so in der westlichen Theologie entwickelt, eine Vorstellung von Gott, die so lautet: Gott gibt's zwar und er ist auch der Schöpfer der Dinge, aber der hat die Schöpfung eher so gemacht wie ein Uhrmacher, eine ganz tolle Uhr. Der hat die Uhr aufgezogen, die Uhr läuft jetzt so ab und so entwickelt sich jetzt die Schöpfung und alles, was da so ist, auch wir Menschen, ich sag mal, die müssen jetzt erstmal alleine so klarkommen. Vielleicht auch ein paar Prinzipien gegeben, wie die 10 Gebote, das sind so grobe Richtlinien, wie man so miteinander umgeht, und jetzt läuft das so ab. Dieser Gott ist per Definition ein abwesender Gott. Das hat den Vorteil, dass er mich sozusagen nicht reinredet, ne? Also der lässt mich in Ruhe, aber dieser Gott lässt mich auch alleine. Der ist einfach vielleicht wie so ein abwesendes Elternteil, theoretisch da, aber praktisch ist er eben nicht da und lässt mich alleine. Von dem erwarte ich dann auch nicht, dass er zu mir redet. Andere Version ist zwar ein Gott, der involviert ist, aber auf eine negative Art und Weise. Also, dass wir vielleicht gewisse Elternbilder irgendwie auf Gott projizieren und dass wir denken, Gott ist eher ein strenger Gott, ein ungeduldiger Gott, ein Gott, wenn ich nicht aufpasse, der wird dann wütend, ein Gott, bei dem ich immer alles richtig machen muss und der nur darauf wartet zu sagen, ah, siehst du, da hast du wieder falsch gelegen. Und wir können uns vorstellen, dass vor so einem Gott, bewusst oder unbewusst, schützen wir uns eher. Da gehen wir eher in Deckung und da wollen wir eigentlich auch nicht so wirklich, dass der zu uns redet, weil wir eher die Befürchtung haben, dass der etwas sagt, was wir nicht tun wollen oder was wir nicht hören wollen, oder wenn wir ihn um etwas bitten, dass ihn das doch nicht wirklich interessiert und der wahrscheinlich eh wieder Nein sagt. Und dann die dritte sehr weit verbreitete Version, mit der ich persönlich aufgewachsen bin, das ist dieser liebe Gott. Das ist so ein bisschen wie so ein netter Opa oder so eine nette Oma, die zwar freundlich sind, aber letztlich keine Autorität in meinem Leben haben. Auf die kann ich hören oder nicht hören, es macht letztlich keinen Unterschied. Und diese Vorstellung von Gott behindert natürlich schon mal prinzipiell meine Haltung darüber, dass Gott zu mir redet. In der Bibel wird Gott natürlich völlig anders vorgestellt. Er ist Gott, er wird als Vater, als Freund, als Bruder, aber auch als König, als Herr bezeichnet, also als jemand, der auch ein Recht hat, zu uns zu reden, und das ist, dass wir gut daran tun, drauf zu hören. Und ich nenne euch mal zwei Bibelstellen von 50, die ich bringen könnte, aber zwei Bibelstellen, die für mich ganz wichtig sind, ganz persönlich wichtig sind, die mich seit Jahrzehnten begleiten, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott zu mir redet. Die eine finden wir beide sogar aus dem Alten Testament. Ist ja der gleiche Gott, kurze Erinnerung. 4. Mose 23, Vers 19, da wird Folgendes gesagt. Gott ist ja kein Mensch, der lügt, kein Mensch, der etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch, und was er verspricht, das hält er gewiss. Das ist für mich so wichtig zu wissen, dass Gott wirklich zuverlässig und treu ist und dass ich mich wirklich darauf verlassen kann, auf das, was er sagt. Ob ich das immer so ganz richtig verstehe, da braucht man manchmal so ein bisschen so einen Angleichprozess, aber prinzipiell bin ich völlig davon überzeugt und habe das so erfahren. Und das andere ist Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für dich habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und das ist für mich auch so wichtig, wenn schwierige Dinge passieren, wenn ich mal Dinge von Gott empfange, von denen ich denke, oh, das ist jetzt aber harter Tobak oder ich muss mich vielleicht verändern, dass ich aber weiß, Gottes Pläne mit mir, seine Absichten sind immer gut. Und darauf kann ich mich dann verlassen und das hilft mir, mich auch auf Dinge einzulassen, die ich erstmal herausfordernd finde. Gut, erster Punkt, wie redet Gott? Durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Ich würde sagen, die Bibel, die spannt so unseren Lebensrahmen auf. Die Bibel ist so ein bisschen so wie Eltern bei den Kindern. Die erklären uns erstmal, wie wir prinzipiell zu leben haben. Das ist eine Vorstellung von Partnerschaften, von Erziehung, von Arbeit, von Umgang mit Geld, von Umgang innerhalb der Familie, wie ich mich um die Armen kümmern soll, wie ich ein weiches Herz behalte, wie ich vergeben kann. All diese urmenschlichen Dinge zeigt mir das Wort Gottes und er redet da zu mir und spannt so diesen ganz allgemeinen Lebensrahmen auf. Und dann, wie Esther auch gesagt hat, gibt es immer so wieder die Momente, wo so einzelne Bibelverse praktisch oder Aussagen so lebendig werden und so ansprechen, dass wir merken, wow, in dieser Situation ganz persönlich möchte Gott das von mir oder möchte mich daran erinnern. Wir hatten ja am Montagabend so einen Gebetsabend hier und da war es auch ganz interessant, dass eine Person nur einen halben Vers aus dem Alten Testament weitergegeben hat. Also man würde sagen, völlig random, völlig aus dem Kontext gerissen. Und dieser halbe Vers, der hat so, zumindest zu mir und auch als Pastor, nicht nur persönlich, sondern als Pastor der Gemeinde auch gesprochen, wo ich dachte, wow Gott, so großartig. Dieser Vers in dieser Situation hat mich so ermutigt und getröstet. Und das führt zu dem zweiten Punkt, wie redet Gott? Natürlich, wer da am Wirken ist, ist der Heilige Geist. Ne? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und hier ist so der Heilige Geist so in seinem Element. Und ich lese mal einen Vers vor aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Steht da so. Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, die ich für sie ausersehen habe. Ich habe jetzt meine Stimme verändert. Keine Ahnung, ob das so war. Ich weiß nicht, ob das eine hörbare Stimme war oder ob das einfach Gedanken waren, wie die Gruppe irgendwie so ein gemeinsames Gefühl hatte. Oh, ist ja völlig klar, dass die Aufgabe, und es sind diese beiden, die wir schicken müssen. Diese Wirkung des Heiligen Geistes, reden zu uns, erkläre das immer so, dass es so eine ganz starke innere Überzeugung ist, von der ich weiß, dass sie jetzt nicht von mir kommt oder nur von den anderen, sondern kommt etwas Übernatürliches von außen hinein und so war das hier auch. Und genau so redet Gott auch heute noch. Und wir können lernen, immer mehr zwischen Gottes Stimme und allen anderen Stimmen, den eigenen Stimmen oder vielleicht Stimmen von außen oder Stimmen unserer Eltern, die wir internalisiert haben und so weiter, dass man das so trennen kann. So ein bisschen wie wenn jemand dich anruft und du sofort merkst, ah, die Stimme kenne ich, die ist vertraut oder ist ja ein völlig Fremder und so reagiert man anders und so kann man das auch mit dem Heiligen Geist lernen. Jesus sagt ganz einfach auch da, ich bin der Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. So ist es richtig. Ganz einfach, matter of fact. Unser Problem ist, dass wir aber oft eben gar keinen Raum Gott geben, dass er reden kann zu uns. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen mit Gott, wie wenn wir zum Arzt gehen. Wir haben irgendwelche Symptome, keine Ahnung, irgendwelche Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen und so weiter. Wir machen einen Termin mit dem Arzt, gehen zu dem Arzt hin und erzählen dem alles unsere Symptomatik und so weiter. Und der Arzt holt so Luft und sagt, okay, das wäre die Diagnose, da könnten wir das und das machen. Und während er Luft holt, sagen wir schon, vielen Dank, schön, dass Sie mir zugehört haben. Ich fühle mich schon erleichtert und geht wieder raus. Und so ist es auch oft mit Gott, zwischen uns und Gott so. Wir fühlen uns auch zwar ein bisschen erleichtert, dass wir so die Dinge bei Gott abgeben konnten, aber wir geben überhaupt keinen Raum zu sagen, hey, ich habe da eine Antwort drauf. Da könnte wirklich, wir könnten die Situation wirklich prinzipiell ändern. Und von daher gibt es so verschiedene Wege. Manche haben so ein Tagebuch oder ein Notizbuch, wo man Sachen so aufschreibt. Wie Esther auch gesagt hat, manchmal kapiert man das nicht sofort. Man denkt, das ist von Gott. Und da muss man nochmal gucken, bestätigt sich das nicht. Und deswegen haben wir heute auch eben die Anbetungszeit nach der Predigt, weil wir ein bisschen längere Anbetungszeit, weil wir Gott einfach diesen Raum öffnen möchten, dass er zu uns reden kann, persönlich und als Gemeinde. So schlicht und einfach ist der Grund dafür. Manchmal redet der Heilige Geist aber auch so deutlich, dass man genau weiß, das ist er. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, und zwar, ich erzähle sie heute auch in zwei Teilen, weil die kommt nochmal wieder bei dem Punkt Prophetie. Und zwar, meine Frau und ich waren in England für 5 Jahre und am Ende der Zeit hatte ich so das Gefühl, ich sollte die Organisation, in der ich war, verlassen und ich sollte Pastor werden. Davor hatte ich mich nämlich jahrelang gedrückt, habe irgendwann gesagt, gut Gott, dann werde ich Pastor. Und es war sehr klar, dass ich das in England machen wollte. Und ich hatte die Gemeinde auch gefragt, wo ich war. Die wollten mich 50% anstellen, dass ich da 50% Pastor sein könnte und 50% im Theologie studieren. Und es war schon alles vorbereitet mit der Gemeinde. Und die hatte am Sonntag davor, hatten die so eine Mitgliederversammlung, haben gesagt, ja, wir schaffen das finanziell, wir wollen Rüdiger anstellen. Und in der Woche drauf, auf dieser Bestätigung von, also in der Woche danach, als ich diese Bestätigung von der Gemeinde gekriegt habe, stand ich beim Abwasch und der Heilige Geist sagte sehr, sehr deutlich zu mir, dein Platz ist nicht in England, dein Platz ist in Deutschland, du musst nach Deutschland zurück. Und da ich jetzt nicht derjenige bin, der sowas ständig hört, war ich erstmal total verdattert, aber ich war so davon überzeugt, dass das richtig war, dass ich auch gar nicht lange argumentiert habe. Ich sage, okay, dann ist das so. Mit wem ich diskutieren musste, war meine Frau, weil die wollte nämlich auch gerne in England bleiben und die hat sich auch schon darauf eingestellt. Und ich denn dir jeden Abend, wenn wir ein bisschen Zeit hatten, Kinder waren da sehr klein und da hatte man morgens überhaupt keine Zeit. Und dann hatte ich immer versucht, so mit unseren müden jungen Eltern Dösköppen sozusagen, meiner Frau zu verklickern, immer zu, Deike, wir müssen, glaube ich, nach Deutschland. Und die sagte immer, sag mal, spinnst du? Dann haben wir doch jetzt hier alles geregelt. Und dann hat 10 Tage gedauert, bis sie dann, na gut, der spinnt hier nicht. Also, manchmal ist es so, dass der Heilige Geist sehr deutlich redet und dann ist es wirklich gut, wenn wir hören und das tun, was er sagt. Das nur so aus Erfahrung. Dritter Punkt, wie redet Gott? Das ist durch andere Menschen, ganz besonders natürlich, aber nicht nur, aber auch besonders durch Ratschlag von Nichtchristen. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft, in der wir uns hoffentlich kennen, wo wir uns einander vertrauen. Für manche von uns ist es auch eine Ersatzfamilie. Gerade dann, wenn man keine christlichen Eltern hat oder Familienmitglieder, dann ist die christliche Gemeinschaft nochmal existenziell wichtiger. Das könnt ihr, die ihr so christlich groß geworden seid, das könnt ihr nicht so ganz nachvollziehen, weil ihr habt Christen immer um euch. Ne, wo man anruft, alle Christen, ne, aber jeder Familie nur Christen. So. Gibt aber auch, und ich bin auch so halb groß geworden, aber bei mir war es auch so, mein Vater war kein Christ und ich konnte mit dem drüber nicht reden. Oder es war eben nur schwierig. Und ich hatte aber als junger Mann, als ich so zum Glauben kam, ganz viele Fragen von, na, was heißt das jetzt? Wie lebe ich Beziehung, wenn ich mal Vater sein will? Wie lebt man überhaupt Familie? Wie lebe ich Berufsleben? Und so weiter. Und dann hatte ich glücklicherweise der Vater von einer Freundin von mir, einer Bekannten, und der hat mich so ein bisschen adoptiert, quasi als Ersatzvater. Der war mein geistlicher Vater. Und der hat mich jahrelang wirklich geprägt. Und ich hatte ganz oft den Eindruck, Gott hat mir diesen Mann gegeben, damit er durch diesen Mann mir beibringen kann, was es auch heißt, als Mann, als Christ in dieser Welt zu leben. Also auch da spricht Gott sehr oft und sehr wichtig auf diese Art und Weise. Und die vierte ist das, was wir Prophetie nennen oder prophetische Ein drücke, das ist quasi eine Kombination aus, dass Gott, der Heilige Geist, zu mir spricht durch einen anderen Menschen. Bisschen Billard, über Bande quasi, landet er bei mir. Und da gibt's so drei Ebenen zu entscheiden. Erstmal kann er das mit jedem von uns machen, da der Heilige Geist zu jedem von uns reden kann. Kann es auch sein, dass er sagt, wozu, das ist jetzt nicht für dich, das ist für jemand anders. Dann gibt's Leute, die haben so eine prophetische Begabung. Das heißt, so das, was man vielleicht im musikalischen oder sportlichen Talent nennt. Also die haben was und die sind da irgendwie offener und die erleben das häufiger. Und weil es aber eine Begabung ist, müssen die das auch trainieren. Das heißt, da kann man besser werden, die können auch darin wachsen. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, das sind Männer und Frauen, die haben vielleicht sogar ein Prophetenamt, sind vielleicht irgendwie dafür angestellt oder es sind Leute, die darüber lehren, die andere trainieren und die sich sehr gut in diesem Bereich auskennen. Wichtig heute ist mir, euch deutlich zu machen, dass diese Prophetien, dieses prophetische Reden völlig normal eingebettet sein soll in das gemeindliche Leben. Das ist nicht freaky, das ist aber auch nicht so extra special geistlich für besondere Leute, ist einfach völlig normal. Paulus sagt, es gibt so fünf Leute oder fünf Personengruppen oder fünf Aspekte, die wichtig sind, damit sich eine Gemeinde gesund entwickeln kann. Das eine sind die Apostel, das sind so, nennen die mal die, die sind so ein bisschen die so Neues entdecken und neue Wege bahnen oder auch am Anfang im Neuen Testament waren das so die Pioniermissionare. Dann gibt's so die Lehrer, die den Leuten so erklären, wie es funktioniert. Gibt's die Evangelisten, denen ist wichtig, dass die Leute da draußen von Jesus hören. Dann gibt's die Hirten, die finden es wichtig, dass die Leute, die schon dabei sind, dass sie sich wohlfühlen und die Gemeinschaft gut ist. Und dann gibt's eben die Propheten, okay? Und alle sollen wie selbstverständlich, genauso wenn man jetzt, ne, ich bin so ein bisschen auch ein Lehrertyp, ne, natürlich ist es gut, wenn er sagt, das ist hilfreich, was du da sagst, aber sagen, ja, das ist jetzt extra special, was der Rüdiger da macht, der redet wieder über die Bibel und lehrt. Nee, sondern ist nett, schön, dankbar. So, genauso soll es auch bei den Propheten sein, ne, und bei allen anderen. Und ganz normal eingebettet. Ich nehme mal ein Vers, der zeigt, wie normal das alles ablaufen sollte. 1. Korinther 14, Verse 31 bis 33. Da sagt Paulus zu Propheten und Prophetinnen und zu einer Gemeinde, wo das so ein bisschen aus dem Ruder geraten ist und die immer dachte, wir sind so die extra special geistlichen Leute. Da sagte der zu denen, ihr könnt doch alle der Reihe nach weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Die Propheten haben ja die Kontrolle über ihre Eingebung. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Also da zu sein, nur weil das jetzt übernatürlich ist, weil Gott redet, muss jetzt kein Chaos ausbrechen. Ganz wichtig auch in Abgrenzung zu jetzt esoterischem Kram, die Propheten sind keine Medien, die praktisch ausgestaltet werden und dann wirkt der Heilige Geist irgendwie so dadurch. Nein, die bleiben Menschen und so wie du über einen Bibelvers nachdenken kannst, kannst du auch, wenn du einen prophetischen Eindruck empfängst, kannst du drüber nachdenken, kannst du verarbeiten, kannst du sagen, okay, gebe ich den jetzt weiter, gebe ich den nicht weiter, wie gebe ich den weiter, für wen ist der? Und die werden dann nicht ausgenockt irgendwie oder sind irgendwie geistlich betrunken, sondern können ganz normal drüber nachdenken. Und wichtig ist, wenn ich eine prophetische Botschaft empfange, bleib ich immer noch verantwortlich dafür, das umzusetzen. Du kannst dann nicht der Prophetin zum Beispiel sagen, du hast mir das gesagt und jetzt habe ich das und das gemacht und jetzt bist du schuld. Du zahlst die Rechnung. So geht es nicht. Sondern du bleibst weiterhin dafür verantwortlich, dass du das prüfst und schaust und zur Not vielleicht jemanden fragst, wie das dann weitergeht. Aber natürlich ist diese ganze Art, wenn das ganz normal Teil des Gemeindelebens ist, ist das kulturabhängig. Wenn die in Afrika oder in Südamerika Prophetien haben, dann wird das mit Sicherheit chaotischer, lauter, lebendiger, als jetzt hier bei uns in Deutschland oder England. Okay? Einfach, weil es insgesamt da der Gottesdienst anders abläuft, aber auch da ganz normal Teil des Gottesdienstes. Gut. Und jetzt schauen wir uns nochmal einen Bibelvers an, wo ich nochmal die gleichen Punkte ganz schnell, ganz kurz durchgehe. Wie sah das im Neuen Testament ganz praktisch aus? Und wie soll das bei uns ganz praktisch aussehen? Und wir lesen 1. Timotheus 1, 15 bis 18. Und es ist so, dass Paulus, ne, das war der geistliche Vater, könnte man sagen, es war der Mentor von einem jungen Mann, der hieß Timotheus, der ist wohl durch den zum Glauben gekommen und der Paulus war eben jahrelang dessen geistlicher Ratgeber, dessen geistlicher Vater und der hat ihn begleitet. Und er schreibt jetzt an den Timotheus und möchte dem praktisch Aufgaben übergeben. Der Apostel Paulus wird immer älter und er sucht so Nachfolger und sagt, Timotheus, so einer, in den ich mich investiere und der trägt das so weiter. Und jetzt schauen wir uns das mal nach und nach an. Ich lese mal den Text nicht als Ganzes, sondern so in einzelnen Schritten. Die Grundlage von dieser prophetischen Eindruck, den Timotheus bekommen hat, ist das Evangelium, die Grundlage, die Botschaft von Jesus. Paulus schreibt in Vers 15, ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist so der erste Punkt, okay? Ganz normal, Grundlage, Basics, deshalb machen wir Alpha und Beziehungsalpha und was weiß ich. Auch hier immer rufen wir Menschen zu Jesus, weil das die Grundlage ist. Jesus ist in die Welt gekommen, Menschen zu retten, dich und mich. Und Vers 16 beschreibt, dass wir darauf eine Antwort geben müssen, dürfen. Das, was wir Bekehrung nennen. Menschen kommen zum Glauben, die erfahren Veränderung. Bei Paulus hieß es so, ich bin der Schlimmste von diesen Sündern eben gewesen und eben deshalb hat Jesus Christus Erbarmen mit mir. Gerade an mir wollte er zeigen, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Also auch da, wie selbstverständlich, Evangelium wird gepredigt, Menschen bekehren sich. Und dann Vers 17 ist interessant und als Paulus so über die Gnade und Barmherzigkeit nachdenkt, die er von Gott empfangen hat, dann kann er nicht anders und bricht in einen ganz kurzen Lobpreis aus. Inhaltlich ist das überhaupt nicht notwendig, dass er schreibt, aber er kann quasi nicht anders. In Vers 17 ist es so, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Das ist genau die Art und von Text, die wir so in unseren Anbetungsliedern haben. Und wo manche von euch sich so ärgern, weil ihr sagt, ah, warum reden, singen wir die immer wieder? Na, weil das so aus uns herausbricht und weil wir uns auf Gott anschauen und weil es schön ist, nicht nur eine Minute Gott so anzuschauen, sondern vielleicht 5 oder 10 oder 15 Minuten und sagen, Gott, du bist so großartig. Genauso ist es bei Paulus. Plötzlich sagt er, ich kann gar nicht anders, diesem Gott will ich ihm die Ehre geben, weil der mich in seiner Barmherzigkeit gerettet hat und ich habe es null verdient. So, das ist das ganz normale Gemeindeleben, hoffentlich auch bei uns, nachher unsere Anbetungszeit, wo wir Gott ausdrücken in der Anbetung, wie dankbar wir sind für seine Rettung. Und dann in Vers 18 kommt es, wie selbstverständlich nebenbei, die Sache mit der Prophetie. Diese Anordnung lege ich dir ans Herz, also genau das, was eben Basics ist, soll Timotheus weitergeben. Timotheus, mein lieber Sohn, sie schließt sich genau an die prophetischen Worte an, die damals über dich gesagt wurden. Lass dich von ihnen ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen. So natürlich, so selbstverständlich, einfach so nebenbei. Diese Botschaft der Gnade und der Größe und der Schönheit Gottes, die soll Timotheus nun verkünden. Und für Gott war es irgendwie wichtig, dass er durch eine Prophetie Timotheus nochmal ganz persönlich ermutigt dazu. Prophetie ist das, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwie allgemein wahr ist und wir wissen, dass es richtig ist, sondern es ist praktisch so eine ganz persönliche Zuspitzung, wo Gott sagt, ich sehe dich, ich weiß, du hast eine große Aufgabe vor dir, du hast wahrscheinlich ein bisschen Angst und Gott schafft es durch diesen prophetischen Eindruck, Timotheus zu ermutigen und Paulus als sein geistlicher Mentor sagt, erinnerst du dich noch dran, was ich dir sage, ist doch genau das, was der Heilige Geist dir auch gesagt hat durch die Prophetie damals. Wie das genau war, keine Ahnung, was ein Bibelvers, was Worte Ermutigung, was irgendein Bild, keine Ahnung, hat Timotheus während einer Gebetszeit, wo er vielleicht fragte, Gott, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, vielleicht hat er Heilung da erfahren oder irgendwas, was ihn ermutigt hat, ganz deutlich, aber Gott hat direkt zu ihm gesprochen, mit welchem Ziel, ihn zu ermutigen, wofür, für diesen Kampf. Das Leben ist ein Kampf, die Nachfolge ist ein Kampf. Wenn wir denken, es ist immer nett, ist immer einfach, so ein schönes Wellness-Wochenende mit Jesus, das gibt's auch mal, aber ist es nicht immer. Es ist eine Herausforderung, deswegen brauchen wir diese Ermutigung ganz persönlich von Gott. Und Vers 19 eben, bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Dazu sollte die Prophetie zusätzlich helfen. Und genau das hoffen wir, erleben wir hier bei uns in der Gemeinde, weil es einfach Standard, ganz normal ist, neutestamentliche Gemeinde. Und so hatte ich das auch erlebt. Meine allererste Prophetie, die passt jetzt inhaltlich, weil die war auch in England. Da war es ja so, dass Gott da zu mir geredet hat, mich so überzeugt hat, war natürlich klar, es kommt jetzt irgendwann der Moment, da muss ich jetzt für meine Gemeinde in England treten und sagen so, und übrigens, da war noch was und das hatten wir uns ja alles schön ausgedacht und ihr habt ja auch gebetet, ist ja nicht so, dass sie nicht drüber gebetet hätten und so weiter. Und dann muss ich denen sagen, ja Freunde, ich gehe doch nach Deutschland. Und ich, da ich auch sonst überhaupt nicht so drauf bin, habe ich mich schon schlecht gefühlt und habe es denen dann so gesagt. Und die Engländer sind ja total nett, ne? Also wenn du jemandem das zumuten kannst, sind die Engländer, bleiben immer freundlich und höflich. Aber manche von denen haben wahrscheinlich auch gedacht, na gut, dass dieser Spinner nicht bei uns geblieben ist. Ich war danach ziemlich aufgewühlt und so. Und nach dieser Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, ob es ein Gottesdienst war, ob es eine Mitgliederversammlung war, kam eine Frau auf mich zu, die war mittlerweile so am Rand der Gemeinde. Ich wusste, die war früher mal mehr engagiert mit ihrem Mann. Der Mann hat aber früh Parkinson gekriegt. Die hatte sich dann hauptsächlich um den Mann gekümmert, also war also nicht mehr so eng im Gemeindeleben drin. Und die kam dann einfach auf mich zu und ich war eben noch so ziemlich aufgewühlt. Und dann sagte sie so, du Rüdiger, ich habe ein Wort für dich vom Herrn und ich glaube wirklich, das ist vom Herrn. Und dann sagt sie mir so den Eindruck, und er hatte zu tun mit der Gemeinde in England und mit meiner Zukunft in Deutschland. Und dann sagte sie so das und ich war total verwirrt und habe gesagt, hä, was ist das denn? Und bin dann zu meinem Freund gegangen, der war Teil der Gemeindeleitung, habe ihr das gesagt, komm mal zu, da ist so eine Frau, die war eigentlich ganz nett, typisch Engländerin, total nett und höflich, ne? Aber die hat und das zu mir gesagt. Und dann fragte er nur, na, wer war denn die Frau? Und dann sag ich, ja, ist die und die Frau. Sagte er, ah, okay, ja, das ist eine unserer Prophetinnen. Wenn die etwas sagt, dann stehen wir als Gemeindeleitung eigentlich 100% dahinter. Wenn die etwas sagt, dann hör bitte drauf, weil wir vertrauen der Frau wirklich, dass die sehr geistlich und richtig mit diesem Eindruck umgegangen ist. Ich glaube, Gott wollte dir was sagen. Und ich war dann so verwirrt, aber auch dankbar. Und es war dann tatsächlich auch so, dass sich sowohl das, was sie über die Gemeinde in England erzählt hat, ist zugetroffen. Also auch das, was sie jetzt über Deutschland gesagt hat, entfaltet sich gerade noch. Also von daher, aber das war so ermutigend für mich, weil das war so ein herausfordernder Schritt. Und dass Gott durch diese Frau, die glücklicherweise den Gehorsam hat, das weiterzugeben, dass Gott mir ganz persönlich und damit auch unserer Familie sagt, ich sehe dich, es ist eine echt herausfordernde Situation, ich bin bei dir und hier sind Worte, an denen kannst du dich entlanghangeln, besonders dann, wenn es richtig hart wird und es dunkel wird um dich. Und da bin ich so dankbar und da war er so treu und das hat er bis heute alles so bestätigt und ist einfach großartig. Gut. Jetzt hat gesagt, wir haben Zeit für die Anbetung, das wollen wir auch tun und ich möchte dich nur jetzt fragen vor dieser Anbetungszeit, ein bisschen, wo stehst du? Kannst du schon so jetzt in diese Anbetungszeit gehen und sagen, Herr, hier bin ich, rede zu mir, sag du mir, was ich brauche, ich weiß es gerade nicht, ich möchte mich dir öffnen, du darfst zu mir reden, zu mir persönlich oder zu jemand anderen. Oder merkst du, oh nee, ich merke gerade bei meinem Gottesbild, da ist noch irgendwas schief, da vertraue ich irgendwie nicht, da habe ich irgendwie Angst. Dann kannst du vielleicht auch diese Zeit jetzt nehmen, um diese Ängste mal vor Gott zu bringen. Oder vielleicht auch, es gibt zwei Segnungsteams, eins steht da, das andere ist da hinten beim Ausgang. Und da könnt ihr vielleicht auch für euch beten lassen und sagen, Mensch, ich merke, da blockiert irgendwie was oder da ist eine Mauer oder da ist eine Unsicherheit. Lasst dafür euch beten. Oder aber vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen oder Enttäuschungen oder gewisse Dinge, wo du merkst, das blockiert mich auch und vielleicht ist heute der Tag, wo du das loslassen kannst. Oder vergeben kannst, wo vielleicht auch Propheten oder Prophetin in einer Art und Weise zu dir gesprochen haben, was nicht gut war. Also die Art und Weise ist ja auch wichtig. Wie auch immer. Aber nimm die Zeit, Wir wollen Gott wirklich einladen, zu uns zu reden. Wir machen es so, wenn du denkst, du hast irgendwie einen Eindruck, Gott redet zu dir, aber das ist nicht nur für dich persönlich, sondern das könnte für jemand anders sein oder für die ganze Gemeinde, dann komm zu mir, ich bin da vorne und dann kannst du mir das kurz sagen und dann schaue ich, wie ich das so reinbringe, ob das hier ein Gottesdienst ist oder ob ich es danach in die Gemeindeleitung trage oder wie auch immer. Das muss man mal gucken, wie es passt. Und wir machen es so, beim Segnungsgebet ist es so, den Abstand, den machen wir dann nicht, aber die Segner, die werden dann eine Maske tragen, genau, wenn man dann dazu eine Maske hat und nah beieinander steht, dann geht das, glaube ich, auch. Gut, ihr dürft euch erheben oder wenn ihr Gottes Stimme besser am Sitzen oder am Liegen hört, dann macht das so, wie ihr denkt, das ist ja ganz unterschiedlich. Lieber Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der wirklich weiß, wo wir stehen. Und ich möchte dir selber bekennen, dass ich oft so durchs Leben laufe und irgendwie denke, ja, es ist gut und funktioniert oder funktioniert nicht, aber ich oft gar nicht so wirklich genau weiß, wo ich eigentlich stehe und was ich brauche und wo es weh tut. Aber du siehst es alles und du liebst uns und du hast Freude daran, uns zu segnen. Du hast Freude daran, uns freizusetzen. Du hast Freude daran, dass wir den nächsten Schritt tun in der Nachfolge. Und Herr, wir wollen dir auch zuallererst so danken wie Paulus, der berührt ist darüber, dass du ihn gesehen hast, auch in seiner Verlorenheit, in seiner Verstricktheit, in seinem nicht selber machen können, nicht herauskommen, es nicht selbst zu schaffen, zu merken, dass du, Herr Jesus, ans Kreuz gegangen bist, um ihn alle Sünde zu tragen, um uns zu erlösen. Er hat das so erfahren, obwohl er das nicht verdient hat. Und auch uns, wir sind ja genauso, Herr. Deswegen lade ich dich auch ein, Heiliger Geist, erneuere du die Freude an unserer Errettung. Und diejenigen, die das noch nicht so sagen können, da bete ich, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass Menschen auch dir heute ihr Leben geben. Hab du Dank dafür. Amen.